Liebe Gemeinde, heute geht es um das Thema Beten. Beten aus der Stille. Und da fragen sich manche vielleicht, wie das schon vorher gesagt wurde, hört Gott mir zu? Höre ich ihm zu? Diese Skulptur von Tony Zenz, der Hörende, kann vielleicht uns ein bisschen ansprechen. Höre ich Gott zu? Und, da sind wir auch oft verunsichert, hört er mir zu, wenn ich bete? Diese Zweifel haben wir und dürfen wir auch haben. Und nun, mit dem Gebet ist das wie mit einem Kampf. Das ist nicht so, dass es glatt läuft. Von Anfang an alles super. Und mit der Ruhe und mit der Stille, haben wir schon gehört, ist auch nicht einfach. Das haben wir nicht immer gelernt. Kennen wir vielleicht gar nicht. Hören wir überhaupt? Das wäre auch noch eine Frage, die man am Anfang stellen müsste. Hören wir anderen zu? Haben wir die Geduld, einmal nichts zu sagen und einen ausreden zu lassen? Gott zuhören. Wie geht das? Ich habe heute einen Text mitgebracht aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6, Abvers 12, zwei Abschnitte. Und ich bitte euch noch einmal aufzustehen. In dieser Zeit verließ Jesus die Stadt und stieg auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht hindurch sprach er im Gebet mit Gott. Als es hell wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Dann werden die ganzen Apostel aufgezählt. Als Jesus mit seinen Jüngern den Berg hinuntergestiegen war, kamen sie zu einem ebenen Platz. Hier hatte sich eine große Anzahl seiner Jünger versammelt und dazu noch eine riesige Menschenmenge. Die Leute waren aus dem ganzen Land gekommen, auch aus Jerusalem und aus den Hafenstädten Tyrus und Sidon. Sie wollten Jesus hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. Alle, die von bösen Geistern beherrscht waren, wurden befreit. Jeder versuchte, Jesus zu berühren, denn von ihm ging eine Kraft aus, die sie alle heilte. Ich bete. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Nun bitten wir dich darum, dass du uns dieses Wort von Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes erschließt, dass du uns sagst, was es für uns konkret bedeutet, für unser Leben und für unseren Alltag, auch für das Leben unserer Gemeinde. Und wir danken dir im Voraus, dass du das tun wirst. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Folgende Gedanken dazu. Wir leben in einer lärmenden Welt. Wie bekommen wir mehr Stille und auf Gott zu hören? Und wie erkämpfen wir uns mehr stille Zeit mit Gott? Ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem Punkt 1 an. Wir leben in einer lärmenden Welt. Das ist keine große Entdeckung. Das wissen viele. Ich habe das schon mal zitiert, dass sogar die Krankenkassen davon wissen und sich darauf einstellen, dass immer mehr Menschen mit Hörstörungen sich behandeln lassen werden. Das wird zum Teil auch von den Krankenkassen auch bezahlt. Momentan leiden 14 Millionen Menschen, vielleicht noch mehr, an Hörstörungen hier in Deutschland. Schwerhörigkeit, Taubheit, Tinnitus kommt immer wieder vor. Und man schätzt, zumindest die Krankenkassen, dass in den nächsten Jahren dass die Grenze 20 Millionen weit übersteigen wird. Alle Vierte in unserem Land ist dann davon betroffen. Was ist der Grund? Es ist zu laut. Jetzt in der Corona-Zeit hatten wir zumindest in der Zeit des letzten Lockdowns so eine Stille, dass man das kaum glauben wollte. Aber sonst, je nachdem, was man da beruflich tut, auf der Arbeitsstelle, Schule, wenn andere Kinder da sind, man hört einfach viel Musik und viel zu laut. Wenn ich manches Auto an mir vorbeifahren sehe, eigentlich höre, obwohl alle Fenster zu sind, ist es so laut, ich hätte schon da draußen leise gedreht. Wie muss es da drinnen sein? Gesund ist es nicht. Ja, und wenn wir nicht hören können, können wir nicht richtig kommunizieren. Und Kommunikation zwischen den Menschen ist alles, ist ganz, ganz wichtig. Wir sind einfach umgeben vom Lärm. Allerdings haben viele von uns Angst vor Stille. Man kann sie nicht aushalten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber leise Töne, vielleicht einmal miteinander leise sprechen, ganz bewusst, das wäre eine gute Übung. Und ihr werdet merken, wie schwer das ist. Vielleicht, wenn es eine angespannte Atmosphäre gibt, gerade was Kontroverses zu diskutieren, auf halbem Ton versucht, das auszudiskutieren. Das wird sehr schwierig sein. Man hat Angst. Man hat auch Angst vor inneren Leere, auch in den Ohren. Und deshalb versucht man das alles mit einem Klangteppich irgendwie auszufüllen. Wenn wir beten, wenn wir den Vater im Himmel hören wollen, brauchen wir auch Stille. Nun, hier geht es nicht so sehr dabei, dass Gott zu uns immer so akustisch wahrnehmbar spricht. Es geht mir darum, wenn wir keine Stille um uns herum und in uns haben, sind wir nicht auf Gott ausgerichtet. Und das ist unser Problem. Dann bewegt uns das dazu gleich noch mehr. Es ist natürlich gut und wichtig und richtig, wenn wir fröhliche Lieder zumindest hören. Und wenn es geht, gemeinsam singen. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen von deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen die Lieder. Ein Vorgeschmack auf das, was uns alles erwarten wird. Jesus suchte Stille. Denn die Stille ist wichtig. Gottes Stimme fordert diese Stille von uns. Wir lesen in Vers 12, in dieser Zeit verließ Jesus die Stadt und stieg auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht hindurch sprach er im Gebet mit Gott. Wahnsinn. Da kann man sich fragen, jeder von uns, habe ich überhaupt oder wann eine ganze Nacht mit Gott im Gebet geredet? Und da haben wir solche Nächte manchmal unerwünscht, wenn wir nicht schlafen können. Was habe ich da gemacht? In diesem Moment kam ich auf die Idee, um zu beten. Wenn ich nachts wach werde, dann bete ich. Ich singe im Geiste irgendwelche Lieder. Ich bete, ich gehe das ganze Gemeindeverzeichnis durch und so weiter und so fort. Oder Familienangehörige. Und irgendwann werde ich ruhig und schlafe. Graf Zinzendorf schreibt in einem seiner Lieder, Gottes Führung fordert Stille, wo man auf sein Wort nicht lauscht, wird des ewigen Vaters Wille mit der eigenen Wahl vertauscht. Wenn wir nicht innerlich still sind, dann projizieren wir unsere Wünsche auf die Leinwand unserer Planung und machen aus denen Gottes Willen. Und es kann sogar so weit gehen, dass wir unseren Willen den anderen als Gottes Willen verkaufen wollen, weil wir nicht aus der Stille heraus vor Gott das haben prüfen lassen. Aber ich weiß, wir erleben alle in unserer Nachfolge Dürrezeiten, auch Zeiten, in denen es uns besonders schwer fällt, Stille zu halten. Wir brauchen Stille, um auf Gott zu hören. Und die Frage ist, wie bekommen wir das? Ich muss einen Begriff hier einführen, den ihr alle kennt, aber der nicht so beliebt ist, nämlich es geht um Disziplin. Beten hat etwas mit Disziplin zu tun. Wenn jemand denkt, Christsein läuft automatisch, ab dem Tag an, wenn man zum Glauben gefunden hat und sich bekehrt hat zu Gott und glaubt und an Jesus Christus glaubt, dann irrt man sich. Christsein, Jünger Jesu sein, bedeutet auch Arbeit. Ich will verhindern, dass alles in meinem Leben so zugeschüttet wird, auch mit Lärm, auch akustisch, dass kein Raum mehr für Stille und für Zeit mit Gott vorhanden ist. Die Bibel sagt uns, dass Gottes Kinder Nachfolger Jesu sind und die werden in der Bibel Jünger Jesu genannt. Also Schüler, die von Jesus etwas lernen. Im Englischen hat man das ganz schön Disciple. Das kommt aus dem Lateinischen oder das findet man im Lateinischen und da heißt es dort ein Jünger Discipulus oder Disziplin Disciplina. Und das bedeutet Disziplin, Selbstbeherrschung, Zucht, eben Disziplin. Man versucht sich Dinge aufzulegen, eine gewisse Ordnung, dass man sich entscheidet, das oder das zu tun und vielleicht nicht nur einmal, sondern immer wieder. Ein Jünger Jesu ist also ein Mensch, der diszipliniert lebt. Und gerade auch in Bezug auf das Beten, auf das Hören auf Gott. Es ist jemand, der ein Ziel hat, der sich auf ein Ziel eingestimmt hat. Und Beten bedeutet in diesem Sinne ein konzentriertes Bemühen, einen leeren Raum einfach mal leer zu lassen, damit Gott diesen Raum wieder füllt. Ich lasse alles fallen vor Gott, meine Sorgen, meine Probleme, meine Ängste in Gottes Hände. Jesus sagte, in der Bibel steht öfter, dass wir unsere Sorgen auf Jesus werfen sollen und ich lasse mich füllen mit Zuversicht, mit Mut, mit Weisheit oder was ich sonst noch brauche. Wir bekommen mehr Stille, wenn wir uns Zeit nehmen und diszipliniert beten und Stille halten. In dieser Zeit verließ Jesus die Stadt und stieg auf einen Berg, um zu beten. Da muss man sich entscheiden, das zu tun. Da geht man nicht von alleine. Oder ist jemand von euch schon mal, na, hier sind keine Berge, aber sagen wir mal, auf den Deich gegangen? Ja? Nur Schlafwanderer vielleicht, aber sonst. Die ganze Nacht hindurch sprach er im Gebet mit Gott. Und dann heißt es weiter, als es hell wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte 12 Jünger von ihnen, die er Apostel nannte. Und als Jesus mit seinen Jüngern den Berg hinuntergestiegen war, kamen sie auf einen großen Platz. Hier hatte sich eine große oder eine riesige Menschenmenge versammelt. Was können wir daraus lernen hier? Das Vorbild Jesu in dieser Geschichte ist wie ein geistliches Prinzip. Was sehen wir hier? Jesus ist zuerst alleine mit Gott auf dem Berg. Die ganze Nacht. Dann hat er Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Und erst dann gehen sie alle runter, um zu dienen, den Menschen, um dieser riesigen Menge der Menschen zu dienen. Ich finde das großartig. Das ist für uns ein Vorbild, in so einem Dreierschritt das so zu verstehen. Allein, gemeinsam und Dienst. Die Reihenfolge. Darin besteht für uns ein Vorbild Christi. Ich muss euch gestehen, bei mir lief und läuft manchmal das andersrum. Manchmal erst Dienst und dann beten. Und dann Gott, bitte hilf mir. Oder wenn ich nicht weiter kann, dann gehe ich zu den anderen, dass sie mir helfen. Ich suche die Gemeinschaft. Und wenn es überhaupt nicht geht, dann wird es gebetet. Vielleicht findet ihr euch da wieder. Das ist zumindest ab und zu so passiert. Da brauchen wir auch eine gewisse Disziplin, um sich auch von dem Druck frei zu machen und doch uns einfach um Stille zu halten und zu beten, das in Gottes Hände fallen lassen, auf ihn zu werfen. Also ich nenne diese Denkweise, diese umgekehrte Heimwerker-Christentum. Die Empfehlung ist, erst beten, dann bohren. Ja, als Beispiel unserer Tätigkeit. Jesus sieht das so. Wirkliche christliche Gemeinschaft entsteht aus der intensiven Nähe zu Gott. Und daraus ziehen wir unsere Kraft und auch den Auftrag für unseren Dienst. Wie schaffen wir einen solchen Raum für Stille? Hören. Und hören, in diesem Wort steckt das Wort Gehorsam auch. Gehorsam, oder andersrum, Gehorsam hat was mit Hören zu tun. Hörsam sein. Und so kann ich Gott nur gehorchen, wenn ich auf ihn höre. Gehorsam sein. Ja, das wünschte ich mir, das wünsche ich uns allen. Und da heißt beten, ich komme raus aus dieser lärmenden Welt, aus diesem vielleicht abgestumpften Leben, wo ich nichts mehr von der Stimme Gottes höre. Nun kommen wir zum nächsten Punkt. Wie erkämpfen wir uns mehr Stille mit Gott? Wie kann ich das schaffen? Meine persönliche Antwort, ich höre mehr hin. Und zwar bewusst. Ich diszipliniere mehr mich und sage, jetzt will ich auf Gott hören. Ich nehme mir Zeit dafür, weil ich ein Jünger Jesu bin und ich will von ihm lernen. Und weil er mein Meister und Lehrer und mein Herr ist, soll er reden. Durch sein Wort und im Gebet. Und beides kann man wunderbar verbinden, wenn man in der Bibel liest und dann anhand dessen, wie Gott uns anspricht, beten. Wenn ich sowas tun möchte, dann ziehe ich mich zurück. Dann gibt es kein Radio, kein Smartphone, Telefon wird ausgestöpft, okay. Vielleicht werdet ihr manchmal so ein komisches Zeichen hören. Kein Fernseher. So weit, so gut. Ich habe schon öfter erlebt, was habe ich da gehört? Morgen hat doch der Udo Geburtstag. Ich habe vergessen, die Steuererklärung ist fällig. Oder laute Dinge fallen mir ein. Ich fange an, stille zu sein. Und da prasseln auf mich irgendwelche Eindrücke oder meine Gefühlswelt ist so unruhig. Auch so blöde Sachen, ganz banale. Och, mein Gürtel ist wieder locker geworden. Ich habe wieder abgenommen oder sowas. Ja? Da käme man nicht drauf. Ich habe mich zum Beten und zum Hören auf Gott hingesetzt und auf einmal merke ich, dass ich einen Pickel habe. Ja, so ist es. So und Ähnliches erleben wir. Zuerst, muss ich sagen. Denn man muss beharrlich bleiben. Manchmal denke ich, dass in meinem Inneren wie auf einem Wochenmarkt ist. Getöse, Gedudele, wie aus jeder Ecke. Nein, vielleicht nicht in dieser Zeit, aber früher. Wie ein Chaos. Und wenn man vergessen hat, das Telefon auszuschalten oder leise zu stellen, das Handy oder das Smartphone, auf einmal klingelt's. Wir merken, wir können unsere Gedanken und Gefühle nicht so einfach kontrollieren. Aber wir können das üben. Denn beten bedeutet, sich ganz, ganz langsam über diesen Lärm hinwegzusetzen, um allmählich auf Gott zu hören. Diese sanfte und ja, liebevolle Stimme Gottes, der uns sagt, ich habe dich lieb, du bist mein geliebtes Kind. Auf die Dauer Gottes Wort, in Verbindung mit dem Beten. Deshalb nimm die Zeit für Gottes Wort und meditiere es. Ich weiß, für manche komme ich vor hier wie einer, der irgendwie quer oder schief gewickelt ist. Denn das Wort Meditation ist für manche ganz, ganz schwierig. Aber dem muss nicht so sein. Wir reden hier von christlicher Meditation. Wie kann sowas aussehen? Nimm dir die Bibel in die Hand und einen Abschnitt. Beispiel. Johannes 10. Dann liest dieses Wort und lass es vom Kopf in dein Herz sinken. Lass auf dich wirken. Denk dir erstmal gar nicht, sondern einfach die Hauptaussage und die hier lautet: Ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Er ist der gute Hirte für mich. Und ich lasse das einfach von meinem Verstand ins Herz wandern, damit ich damit erfüllt werde. Und in diesem gleichen Abschnitt heißt es in Vers 10, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt, und zwar im Überfluss. Vielleicht fehlt mir das Leben, vielleicht fehlt mir die Kraft, die Motivation. Der Herr ist mein Hirte. Und ihr werdet merken, auch wie unser Kopf manchmal wie ein Bienenstock ist, können wir einfach irgendwie alles da wegscheuchen, immer wieder. Und immer wieder das gleiche Wort. Immer wieder den gleichen Text, tagsüber. Und wir dürfen auch Gott sagen, ja Herr, du bist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Psalm 23 lässt sich daran gut anschließen. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Du bist mein Hirte. Und dann merken wir irgendwann, wie langsam dieses Wort in unser Herz sinkt. Das können wir überall tun. Gott redet und ich fange an zuzuhören. Und dieses Wort kann uns begleiten den ganzen Tag am Frühstückstisch. Ich bin der gute Hirte. Ich bin dein Hirte. Er versorgt mich. Und sage ich mir dieses Wort. Oder ich bin unterwegs zur Arbeit im Auto. Der Herr ist mein Hirte. Oder in der Schule, an der Uni, bei der Arbeit gibt es Schwierigkeiten. Dann kann ich mir wieder sagen, der Herr ist mein Hirte. Und selbst wenn ich im dunklen Tal wanderte, ist er stets bei mir. Der Herr ist mein Hirte. Und so redet und redet Gott zu uns, auch in der Familie. Wenn dein Kind vielleicht seit 3, 4 Tagen schon Fieber hat oder irgendwelche Probleme da sind, der Herr ist mein Hirte. Ich bin der gute Hirte. Ganz langsam, Schritt für Schritt. Und das ist keine Zauberei, wenn wir Gottes Wort in uns sinken lassen. Das ist Meditation, meditativ durch den Tag gehen. Man kann genauso gut an jedem Tag ein anderes Wort nehmen. Vielleicht dein Taufspruch. Meine Lieben, es ist Raum da für Stille. Aber ihr merkt, das hat etwas mit Disziplin zu tun. Ja, und ich muss schon sagen, auch mit Arbeit, mit Übung ist vielleicht ein besseres Wort. Ich will beten, ich will in diesen Raum der Stille eintreten. Ich will die Stimme hören, die zu mir sagt, ich liebe dich. Nun haben wir aber Lebensphasen, die sind manchmal ganz schwierig. Ich nenne sie Lebensnächte. Also man ist so wie umnachtet, voll mit Problemen. Und ich weiß und ihr wisst das ganz genau, viele Menschen haben Phase der Schwermut oder der Depression. Es gehört zum Leben. Viele große Frauen und Männer Gottes waren depressiv. Die hatten Phasen von Wochen und Monaten, wo sie fast zu nichts imstande waren. Auch große Prediger haben das gehabt, so wie Spurgeon. Jesus betete in der Nacht. Ich nehme die Nacht in Einführungszeichen. Vielleicht ist deine lange Nacht diejenige, dass du so depressiv gestimmt bist, negativ. Und Nacht bedeutet nicht nur vollkommene Nachtruhe. Nacht kann auch bedeuten, dass da keine Gefühle mehr sind. Auch vielleicht kaum Glaube, Zweifel. Das ist auch eine Nacht, die Christen erleben. Keiner braucht sich vorzumachen, dass wenn einer einmal Christ wird, dann wird das ganze Leben lang so dauern. Aber wenn wir uns Gott nähern in unseren Lebensnächten, dann werden wir irgendwann es erleben, dass er zu uns spricht, dass wir das manchmal fast physisch spüren, als ob er uns eine Hand auf die Schulter gelegt hätte, als ob er zu uns gesagt hätte, du bist mein geliebtes Kind. Weil die Nacht vielen Menschen Angst macht, können sie auch nicht schlafen, auch in der Nacht. Jesus betete in der Nacht, auch im übertragenen Sinne, im Garten Gethsemane. Es war nicht nur dunkel, sondern er hatte Angst. In der schwersten Stunde seines Lebens betete er. Und wisst ihr, wir beten und erwarten, dass wir uns gleich gut fühlen. Ich sage, es ist zwar eine nette und zum Teil berechtigte Erwartung, aber es wird dem nicht immer so sein. Und es muss nicht bedeuten, dass Gott uns nicht hört, wenn sich nicht sofort alles verändert. Häufig fühlen wir uns überhaupt nicht in Gottes Nähe zu sein, weil wir uns vom Alltag so erschlagen fühlen. Wir haben diesen Eindruck. Oder Gott ist einmal ganz weg und wir sind verzagt. Es kann auch sein, dass wir gesündigt haben oder dass wir dauerhaft seit Wochen, Monaten oder gar Jahren in Sünde leben. Dann verhindert das schlechte Gewissen das Beten, dieses zur Ruhe kommen, auf Gott zu hören. Wir klappen die Bibel auf und blättern gleich weiter. Möglicherweise springt uns was ins Auge, was uns wieder daran erinnert, dass wir in Sünde leben. Schlechtes Gewissen. Unsere Sünden halten uns davon ab, in die Stille zu gehen und zu beten. Man kann so sagen, Sünde macht uns stumm und taub. Wir hören nicht Gott und wir sind dazu nicht in der Lage, auch zu beten. Wir trauen uns vielleicht gar nicht, Gott anzurufen. Das ist so wie mit verschiedenen Menschen, mit denen wir irgendwie im Clinch liegen. Dann trauen wir uns gar nicht mehr, jemanden anzusprechen oder anzurufen oder ihm was zu schreiben. Aber die Bibel hilft uns hier. Wenn uns unser Herz verklagt, dann ist Gott größer als unser Herz und er kennt alle Dinge. Dann schütteln wir vor Gott unser Herz aus oder unser Gewissen und bitten, dass er uns vergibt, damit diese Phase der Taubheit und Stummheit endlich aufhört. Das muss nicht so sein. Am besten sofort, wenn wir das merken, zu Gott gehen, um Vergebung bitten. Vielleicht wird das als nächster Schritt noch dazu gehören, dass wir jemanden anrufen, mit jemandem sprechen. Meine Lieben, meinen wir wirklich, dass Gottes Gegenwart von unseren Gefühlen abhängig wäre? Auch mit schlechten Gefühlen, mit furchtbaren Empfindungen können wir zu Gott kommen. Das darf uns nicht daran hindern. Auch nicht unsere schlechte Stimmung. Das ist auch nicht von einem bestimmten Lied abhängig oder von bestimmten Liedern, die gesungen werden. Bei anderen kann ich es nicht. Oder von wem auch immer, wenn wir an Menschen denken. Gott ist größer als unser Herz. Wenn ich auf mein Herz, auf meine Empfindungen, auf meine Gefühle, mein Leben, in meinem Leben hören würde, dann muss ich euch sagen, dann würde ich manche Predigt gar nicht antreten. Dann würde ich am Sonntag zu Hause bleiben. Dann würde ich wahrscheinlich einen anderen Beruf ausüben. Da bin ich aber zu Gott gegangen. Und ich habe gebetet, Gott, du siehst mich. Schau in mein armes Herz. Schau in meine Ohnmacht. Bitte heile mich. Vergebe mir. Deshalb brauchen wir Disziplin. Und diese Disziplin bedeutet eben, mit Gott Zeit verbringen. Egal wie es uns geht. Nun kommt das Letzte. Schaffe in dir einen Raum der Stille. Wir haben in der Gemeinde seit einiger Zeit einen Raum der Stille. Durch die Tür durch, da hinten, und wo der Notausgang ist, das ist auch im doppelten Sinne des Wortes, Notausgang, man kann da durch und dann in den Raum der Stille sich hinsetzen, einfach alleine dort sein und beten oder hören. Aber was ich jetzt sagen möchte ist, meine Lieben, eine echte christliche Gemeinschaft hat ihre Wurzeln in meine, in deine, in unsere persönlichen Stille. So ist es. Die Qualität unserer Gemeinde, Die Qualität, auch geistliche Qualität, meine ich hier, hängt davon ab, ob wir solche Räume der Stille haben. Und zwar jeder für sich, persönlich. Und wisst ihr, viele Konflikte in der Gemeinde, sie sind nichts anderes als ein Ventil für unsere Ruhelosigkeit. Weil wir so gehetzt sind. Weil wir vielleicht eben mit Sünde zu tun haben, mit unserem Gewissen. Wir sind laut, weil uns die Stille fehlt. Weil wir gar nicht runterfahren, unseren Rechner, in Anführungszeichen. Und so wird die Gemeinde manchmal zu einem Blitzableiter zutiefst eigene Probleme. Vielleicht Familienprobleme oder Eigengeschichte. Das brauchen wir nicht. Das müssen die anderen nicht abbekommen von uns. Da müssen wir uns nicht auf anderen rächen, in Anführungszeichen. Manchmal bekommen die Falschen was ab. Das kenne ich als Vater. Hatte ich irgendwelche Probleme und dann habe ich manchmal meine Kinder angefaucht. Zu Unrecht. Und so kann es auch in der Gemeinde Christi gehen. Aber Jesus kommt aus dem Raum der Stille nach einer ganzen durchgebeteten Nacht und wählt seine Jünger. Dann aus der Gemeinschaft dieser Jünger fängt er seinen Dienst an. So auch wir wollen auf Jesus hören, auf Gott hören, damit wir dienen können. Da, wo er uns einsetzt, mit all unseren Gaben. Hier heißt es, alle, die von bösen Geistern beherrscht waren, wurden befreit. Das finde ich hier stark. Jeder versuchte, Jesus zu berühren, denn von ihm ging eine Kraft aus, die sie alle heilte. Wie einleuchtend ist das? Aus der Stille mit Jesus, mit Gott, geht eine Kraft aus, die andere mitbekommen. Aus der Stille, aus dem Gebet einer Gemeinschaft geht eine Kraft, Ausstrahlungskraft aus, eine heilende Kraft. Da kann eine Gemeinde, eine Gemeinschaft zu einem Raum der Heilung werden, wo man zur Ruhe kommt. Deshalb sagt uns Gott, schaffe in dir einen Raum der Stille. Und verwechsle nie deine stille Zeit mit deiner frommen Leistung, dass du da 15 oder 30 Minuten absitzen musst. Das darf zu keinem Gefängnis werden. In der Stille können wir viel besser auf Gott hören. Jesus ist unser Vorbild. Allein vor Gott, dann kommt die Gemeinschaft, ist dann der Dienst. Diese Stille muss diszipliniert erkämpft werden und nimm dir also genügend Zeit für Gott, wie sein Wort, meditiere es. Vielleicht werde ich heute oder morgen noch mehr dazu schicken, euch mit ein paar anderen Tipps, wie man noch besser zur Stille kommt. Ich bete erst und dann anschließend haben wir eine Zeit der Stille. Und zwar wird nichts, keine Musik gemacht. Und vielleicht fülle diese Stille zuerst mit nichts. Und wenn überhaupt, ein Wort, ein kurzer Satz aus der Bibel. Lass das auf euch wirken. Ich bete. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass Jesus Christus, dein Sohn, eine so innige Gemeinschaft mit dir gehabt hat. Dass er das so nötig gehabt hat. Dass er immer wieder gebetet hat, immer wieder sich von Menschenmenge entfernt hat und diese Gemeinschaft in alle Stille suchte. So ausdauernd. Danke dafür. Und nun haben wir jetzt deinen Heiligen Geist, der uns hilft, auch wenn wir nicht wissen, was wir zu beten haben, in uns unaussprechlich zu reden. Und der uns hilft, auch die Stille auszuhalten, damit du sprichst. Herr, segne uns bitte dabei. Amen.
Aus dieser Stille heraus wollen wir vor Gott treten noch einmal und ihm unsere Bitten nennen. Bitte steht zur Fürbitte auf.